Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem fantastischen Podcast Starke Frauen. An meiner Seite bzw. mir gegenüber wie immer die wundervolle, die zauberhafte, die heute ein bisschen, sie kann es ja gleich selber erzählen, nach wie vor fröhlich lächelnde Kim Seidler. Hallo liebe Kim.
Hallo du großherzige, wunderbare, bestgelaunte selber übrigens, Katrin Jakob. Hier übrigens nochmal ein Shoutout. Wenn ihr diesen Podcast geil findet, empfiehlt ihn euren Freunden. Wenn ihr ihn nicht so geil findet, dann euren Feinden. So, jetzt warum? Ich habe mich gerade abgerackert für euch da draußen, einen guten Sound hinzukriegen. Was bedeutet das? Ich bin mal wieder umgezogen. Es ist ja, das zweite Mal in diesem Jahr. Großartig. Und sitze in einem wahnsinnig halligen Raum, den ich noch nicht vernünftig oder fertig eingerichtet habe. Und dementsprechend habe ich hier meinen Paravent, den ich eigentlich vom Schlafzimmerfenster stehen habe, hingestellt, habe 2 Gardinen rübergeworfen, schnell mit Nägeln an die Wand getackert, dann noch so meine Schallmatte, die ich vorher auch schon hatte, hinten aufgespannt, mein Gartentischchen, darüber nochmal so kleine Schallscheibchen, schallreduzierende, absorbierende Scheibchen. Ja,
und es ist ein Bild für die Götter und zeigt einmal mehr, eigentlich müsste man da einen Screenshot von machen, Kim, wie das Luxusleben eines Podcasters bzw. Podcasterin. Also ich sitze hier zwischen meinen Blusen und mit einem Kissen vor der Brust, damit das nicht so schallt. Alles nur für euch da draußen, ihr Lieben. Ja. Also, wenn ihr jetzt schon toll findet, was wir hier alles auf uns nehmen für euch, dann macht doch einfach Folgen oder Teilen oder was auch immer. Auf Spotify schreibt uns jetzt schon eine Bewertung für die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet. Einfach, um uns ein bisschen zu unterstützen. Gerade können wir sowieso ein bisschen gute Laune gebrauchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kim. Ich kann die Nachrichten nicht mehr hören, wenn ich auch nur noch irgendwie... Na, egal. Lass uns das nicht anfangen. Lass uns über eine tolle Frau sprechen, eine wirklich beeindruckende Frau, die, ja, so einiges, deren Leben nicht besonders gut anfing oder die zwischendurch auch ziemlich viele, ja, Schicksalsschläge, kann man sagen. Also die hatte wirklich ein hartes Leben und hat sich da so durchgekämpft. Soweit erstmal zum Cliffhanging.
Ja, magst ich habe uns übrigens jetzt gerade einen Screenshot gemacht.
Ja, super. Mich kann man darauf nicht erkennen, weil ich quasi auch im Dunkeln sitze.
Ich glaube, es ist einfach nur der Gag zum Jahresende, den wir hier nochmal mit euch teilen.
Ja, genau. Wen stellst du uns vor, liebe Kim?
Ich stelle euch eine Einreichung von Claudia über Instagram vor, nämlich La Malinche Marina. Die ist so um 1505 geboren und bei 1529 gestorben. Warum sage ich immer so bei? Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Wir kennen das von Cleopatra, nicht? Oder der Jungfrau von Orléans. Das sind immer Geschichtchen und wir hoffen, dass wir nicht nur die Geschichte der Überlebenden erzählen, denn die variiert ja sehr stark von denjenigen, die erobert wurden oder überwältigt wurden. Und
also im Fall von Malinche jetzt, meinst du?
Ja, beziehungsweise...
War ja recht kriegerisch unterwegs auch, ne?
Ich hatte dir das auch mal erzählt, mein Leistungskurs Geschichte-Lehrer, den habe ich ja sehr respektiert und fand ich immer großartig, weil er immer gesagt hat...
Grüße gehen raus.
Genau, Herr Spengler, vielen, vielen Dank. Gesamtschule Walddörfer Volksdorf. Und der hat immer gesagt, nee, Kim, Mich interessiert nicht, dass du Daten auswendig kennst, sondern ich will, dass du Komplexitäten verstehst und auch immer begreifst, der, der die Geschichte schreibt, ist immer der, der übrig geblieben ist, aber nicht der Verlierer. Das heißt, du kennst immer nur die glorifizierte Geschichte.
Okay.
Häufig jedenfalls. Und gerade wenn vieles Jahrhunderte her ist, ne, weil 1505, holla die Waldfee, das ist schon ein Weilchen her. Und die Geschichtsschreiber waren jetzt nicht die einfachen Bauern, die damals gelebt haben, oder auch nicht die Azteken, die damals von Hernán Cortés überwältigt wurden, mit Hilfe der Malinche, sondern natürlich die Eroberer. So, jetzt aber Malinche.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir müssen so ein bisschen aufdröseln. Azteken, Krieg, was ist da passiert? Wo befinden wir uns? In welchem Land? Stell dir vor, ich weiß überhaupt gar nichts. Ist fast auch so. Und das geht mit Sicherheit euch da draußen auch so, die noch nie von La Malinche gehört haben. Wo befinden wir uns? Anno dazu mal, genau, was ist passiert, wo müssen wir uns hinbeamen in die Vergangenheit und örtlich gesehen?
Ja, absolut. Also örtlich gesehen befinden wir uns schon mal in Mittelamerika.
Mhm.
Genau, die Malinche ist in der Nähe von Coatzacoalcos geboren und in Tenochtitlan gestorben.
Das heutige Mexiko, nehme ich an.
Genau.
Mhm.
Und es geht um, also sie wurde indianisch auch Malinzin genannt oder Malinalli. Und Malinai und von den Spaniern auf den Namen Marina getauft.
Mhm.
Warum, weshalb, wieso, dazu komme ich später. Was war ihr To-Do? Sie war die Dolmetscherin und auch zeitweilig die Geliebte des Conquistadors Hernán Cortés und hatte durch ihre Dolmetschertätigkeit eine sehr bedeutende Rolle während dessen Eroberungsfeldzuges.
Mhm. Also der war Eroberer. War er Spanier? Oder war er auch Mexikaner? Weil Eroberung ist ja vor allem Eroberung Mexikos, richtig?
Korrekt. Also er war Spanier, ne?
Genau, die spanische Eroberung Mexikos, darüber reden wir jetzt. Und er kam quasi aus Spanien. Aber sie war Mexikanerin?
Genau,
aha, okay. Also er kam rüber und hat sie dann da getroffen.
Also aus der heutigen Sicht Mexikaner.
Aus der heutigen,
ne?
Sicht,
das
genau,
damit
genau.
Sagen.
Mhm. Genau.
Ja, genau. Erstmal zu den Azteken. Die Azteken waren ein Volk in Mesoamerika. Ja, wo liegt jetzt Mesoamerika? Das ist Mittelamerika.
Mhm.
Ne, also genau, wenn ihr euch Nord- und Südamerika schon einmal auf einer Karte oder in einem Atlas angeschaut habt, dann ist es sozusagen zwischen den beiden Kontinenten das Land.
Ja,
ja, also die
Siedlungslandschaft.
Die
so, ne? Oder, ja, genau. Mhm.
Mesoamerika ist ein Begriff, der wiederum einen Teil von Mittelamerika bezeichnet und sich kulturell und geschichtlich abgrenzen lässt. Man rechnet zu Mesoamerika das heutige mittlere und südliche Mexiko, die Länder Belize, Guatemala, Honduras und El Salvador.
Und sogar noch Nicaragua und Costa Rica, wenn ich das hier richtig lese, querlese. Also auf jeden Fall nicht nur Mexiko, ist eine Menge anderes da auch noch dabei.
Ja, wir reden aber von Mesoamerika, ne?
Mhm.
Okay. Dann gibt es diese Hochkulturen, die es früher gab in Mesoamerika. Dazu gehörten die Maya, die Olmeken, die Zapoteken und die Stadt Teotihuacan. Auch die Azteken gehören dazu. Sie sind aber keine frühe Hochkultur, weil sie erst ab dem 14. Jahrhundert existierten.
Okay.
Genau.
Vielleicht noch ganz kurz der Einwand. Ne? Wir sind stets bemüht, auch Dinge richtig auszusprechen. Und wenn da irgendwas nicht so richtig ist, dass das keine böse Absicht, sondern einfach Unwissenheit. Und auch hier gilt, bitte sagt uns gerne Bescheid. Wir lernen immer wieder super gern dazu. Und genau, das nochmal kurz am Rande. Over to you.
Okay, cool, danke schön. Auch ihre Kultur wurde dann von den spanischen Eroberern in den Jahren 1519 bis 1521, also in den drei Jahren, ne, 19, 20, 21 zerstört. Und genau, die Azteken lebten dort, wo heute Mexiko liegt. Ihre Sprache heißt Nahuatl.
Mhm.
Das ist auch die Muttersprache von unserer Malinche.
Ah, okay.
Übrigens nannte Moctezuma, der damals regierte, auch Hernán Cortés Malinche. Mhm. Also, genau. In vielen Dingen ähneln die Azteken und ihre Kultur, ihre Religion und ihre Bauten den anderen mesoamerikanischen Völkern, die ihre Blüte vorher hatten, ne? Die ich gerade eben genannt hatte. Und die Azteken waren sehr mächtig geworden. Das lag auch daran, dass sie andere Völker unterwarfen. Ihre Hauptstadt hieß Tenochtitlan. Dort wohnten etwa 100.000 Menschen. Mhm. Und heute befindet sich an ihrer Stelle die Hauptstadt von Mexiko, Mexiko-Stadt. Ich glaube, kannst du mich korrigieren? Ich glaube, 20 Millionen Einwohner.
Also es ist auf jeden Fall zweistellig. Ich glaube sogar nicht nur tief zweistellig, sondern hoch zweistellig. Mhm. Also eine der größten Städte der Welt.
Ja, genau. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, zur Zeit der Azteken gab es noch einen riesigen See dort. Tenochtitlan wurde darum auf Inseln erbaut und Dammwege führten zur Stadt hin. Der See wurde später trockengelegt. Weitere wichtige Städte drumherum sind Texcoco und Tlapcopan. Sie bildeten im Tal von Mexiko den aztekischen Dreibund und die Basis des Aztekenreiches. Also ihr merkt schon, die Stadt ist ganz tricky gebaut und gar nicht so einfach zu erobern. Also das so einmal als Hintergrund. Jetzt kommen wir aber zu unserer Malinzin, also La Malinche.
Mhm. Ganz kurzer Einwand. Es ist doch nicht so, wie ich dachte. Es ist nicht mal 10 Millionen Mexiko-Stadt. Aber drumherum, wie du auch gerade beschrieben hast und ich vor meinem inneren Auge hatte, es ist da schon ziemlich was los mit Städten, Bevölkerung und so. Drumherum passiert auch viel. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Stadt im Nichts, sondern da ist viel Bevölkerung. Drumherum.
In der heutigen Zeit wird sie gerne in Mittelamerika als Verräterin der mittelamerikanischen Völker präsentiert. Das ist ein bisschen schwierig zu betrachten, denn aus der Moderne heraus rückwirkend zu sagen, sie sei eine Verräterin, ist sehr modern und hat wenig mit der damaligen Zeit zu tun. Warum sage ich das? Weil Malinche von ihrer eigenen Familie als Sklavin verkauft und für tot erklärt wurde. Also wirklich ein anderes Zeitalter. Mhm. Malinche war vermutlich die Tochter eines Häuptlings, also zumindest eines
Aztekenhäuptlings oder wie von was?
Ja, Häuptling aus dem kleinen aztekischen Dorf Painala, das in der Gegend der heutigen Stadt, und da kommen wir wieder mit der Aussprache, Coatzacoalcos am südlichsten Punkt des Golfs von Mexiko liegt. Mhm. Und wie gesagt, sie kam vermutlich zwischen 1501 und 1503 auf die Welt und trug ursprünglich den Namen Malinali, weil sie einer Adelsfamilie entstammte, nannte man sie auch Malinzin. Und ihr Vater starb aber recht früh, als sie noch ein kleines Kind war. Ihre Mutter heiratete dann erneut und gebar einen Sohn. Und wie es die Sage will, also ihr werdet mich das in dieser Episode echt häufig sagen hören, wie es die Sage so will, sollte der Sohn der einzige Erbe sein. Und daraufhin hätte die Mutter ihre Tochter Malinche an einen Sklavenhändler des Dorfes Xicalango verkauft. Und im eigenen Dorf wurde sie dann für tot erklärt.
Okay, sie war das erstgeborene Kind dementsprechend.
Ja, genau, ja. Wobei die Kultur, ich kenne mich dann zu wenig mit der aztekischen Kultur aus, ob dann wirklich auch eine Tochter, weil zum Beispiel Frauen bei Versammlungen nicht reden durften. Also es, als ich viel darüber gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass die Frau eigentlich auch in der Kultur nicht viel wert ist und es mich gewundert hat. Aber anscheinend scheint es dann doch so zu sein, dass die das erstgeborene Kind erben würde. Gut, und in dem Fall hat sich das dann so erübrigt.
Indem sie einfach verkauft und dann für tot erklärt wurde.
Richtig,
ne?
Ja.
Und ich bin jetzt noch gespannt, wie sie zu
Verräter.
Ja, genau.
Wir kennen auch andere Kulturen, wo Mädchen verkauft werden, weil sie dann zu teuer sind, ne? durch die Mitgift. Ne?
Ja.
So, dann die Sklavenhändler verkauften sie dann in der Region Tabasco weiter. Ich gucke gerade Narcos, Mexiko, und habe tatsächlich dann sofort meine ersten Assoziationen mit Tabasco bekommen.
Ja, aber gut. Na klar, also das, wir kennen die Tabasco-Soße, aber das ist ja dann offensichtlich wie der Rioja-Wein auch aus
dem. Danke dir, dass du den Knaller bringst. Ich
ja, eben, der ist ja so naheliegend, ne? aber wie zeigt mal wieder, wie wenig wir doch manchmal von der Welt wissen, dass ein Name nicht einfach nur irgendwo in der Marketingabteilung von irgendeiner Soße entstanden ist, sondern dass der auch woanders herkommt.
Du weißt auch, dass daneben oder in der Nähe auch Chihuahua liegt, ne?
Okay.
Ernst jetzt. Ja. Okay, aber
wir
jetzt
sind auch
zurück.
Wir haben auch einen Bildungsauftrag hier in diesem Podcast, definitiv.
Genau. Mhm. So, die Sklavenhändler verkauften sie, ne, in der Region Tabasco weiter. Ihre Gefangenschaft verbrachte sie in der Region Yucatan und erlernte dort die dort vorherrschende Sprache Maya, zusätzlich zu ihrer Muttersprache Nahuatl. Ist so wichtig, weil sie eine Dolmetscherin ja war für Hernán Cortés, ne?
Okay, aber sie muss ja auch gebildet gewesen sein. Wie alt war sie eigentlich, als sie Sklavin wurde?
Vermutlich circa zwischen 12 und 15.
Mhm.
Also junges Mädchen.
Okay, und dann
kann
ist sie
aber...
Kann
auch schon mit 10 gewesen sein oder noch jünger. Das ist schwierig. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja gut, das ist vielleicht auch nicht bekannt. Aber sie sprach mehrere Sprachen. Alleine... Aber
nee,
nicht
sie musste,
gelernt,
ne? Also sie hat ihre Muttersprache Nahuatl gelernt. Mhm. So, und dann wirst du in eine fremde Region verkauft und dort ist diese Sprache vorrangig Maya. Mhm. Also
okay.
Lernst du es als Dienstmädchen. Also ist es
also
nicht.
Sie hat jetzt nicht in der Schule gelernt.
Nein.
Naiver
hat sie
Kommentar.
Als Hauswirtschafterin beziehungsweise es wird nicht aufgeklärt, ob sie nicht auch, aber es wird vermutet, dass sie auch eine Sexsklavin war.
Mhm. Okay. Mhm.
So, zu dieser Zeit legte Cortés an der Küste Tabascos an. Mhm. Und dort fand er seinen Dolmetscher Jerónimo de Aguilar, übrigens Katharina Aguilar, an sie musste ich sofort denken, weil es der gleiche Nachname ist.
Ja.
Der ist vorher dort gestrandet, erlitt Schiffbruch und wurde dort gefangen genommen von den Mayas. Und er lernte dort ebenfalls die Sprache der Maya. Und konnte dadurch halt als erstes mit den völkischen Stämmen der Mayas dolmetschen. Ne? Weil er konnte Spanisch und er konnte Maya. Genau, so erst einmal der Status quo. Und dann errang Cortés 1519 einen bedeutenden Sieg. Einen Tag später wurden ihm von den Eingeborenen als Friedens- und Willkommensgeschenk 20 Sklaven, heißt es, aber es waren Sklavinnen, also nette Mädchen, übergeben. Und darunter war auch die Malinche.
Mhm.
Und interessant war, warum kam sie eigentlich auf den Namen Doña Marina? Darunter ist sie ja auch bekannt und ist so auch als Doña Marina gestorben. Sie wurde Marina getauft von einem spanischen Pater, damit die Spanier nicht Gefahr liefen, exkommuniziert zu werden, wenn sie mit einer Heidin in ein Bett teilen.
Aha.
Ja, und so wurde dann Malinzin. Die Doña Marina, beziehungsweise eigentlich erst die Marina, weil die Doña ist wie eine Adligung und das erhielt sie tatsächlich erst später. Also erstmal der Name Marina. So. Erst wurde sie an einen Hauptmann geschenkt.
Aber das ist ja schon, ich muss kurz unterbrechen, aber diese Frauen werden übergeben als Sklavinnen und dann trotzdem recht gut behandelt, gut in Anführungsstrichen, okay, aber getauft werden und dann verheiratet werden mit einem der größten Konquistadoren.
Stopp, als Sexsklavin. Du darfst auch nicht vergessen, und das ist genau das, warum ich auch ehrlich gesagt als persönliche Meinung finde, dass sie keine Verräterin ihres eigenen Volkes ist, weil sie ist Zeit ihres Lebens eine Sklavin gewesen. Nur sie hat dann die Seite gewechselt oder Seite wechseln müssen, weil sie wurde ja zur anderen Seite verschenkt.
Aber doch nicht verheiratet. Also heiraten ist ja schon.
Nein, sie hat nicht geheiratet. Stopp.
Ach so,
sie ist
ja
nur als Betthüpferl umbenannt worden.
Okay.
Ja, sie ist geschenkt worden. Also sie ist als Sexsklavin verschenkt worden.
Mhm. Okay, ich dachte, sie hat die Änderung des Namens bekommen, weil man sie verheiraten wollte.
Nein, damit man sie vögeln kann. Weil also exkommunizieren bedeutet ja, dass du aus der Kirche rausgeworfen wirst, weil du es wagst, mit einer Andersgläubigen ins Bett zu gehen. Und jetzt hat man sie getauft als Heidin. Ja, jetzt hat man sie getauft, katholisch getauft, damit man sie vögeln kann. Also jetzt mal ganz brachial und sehr platt gesprochen. Ne? Du kennst mich
ja auch. Ja, ich weiß was. Ja. Danke.
Und die ZuhörerInnen kennen mich ja auch inzwischen schon. Genau, also es ist wenig glamourös, was da gelaufen ist. Es ist einfach nur sehr praktisch für die Männer gewesen. So, na, sie sind jetzt dürfen jetzt pimpern. So, und sie wurde jetzt erstmal an Hauptmann geschenkt zum Spaß, nämlich an Alonso Hernández Porto Carrero. So will es die Geschichte. Mhm. Und der wurde aber wenig später nach Spanien entsandt, um dem König Bericht zu erstatten. Dort soll er wohl überraschend gestorben sein. Und die Malinche hat ihn nicht nach Spanien mitbegleitet. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, naja, der ist ja halt verheiratet gewesen. Was soll sie da halt mitreisen? Ja, also ist sie da geblieben und wurde an Cortés zurückgegeben. Okay. So, irgendjemandem ist dann aufgefallen, dass die gute Malinche ja auch Nahuatl spricht neben Maya. Das war sehr trickreich, denn so konnte Aguilar ja einmal von Maya von Spanisch in Maya übersetzen. Und die Malinche konnte dann von Maya in Nahuatl übersetzen. Mhm. Und so ging es dann los, dass sie tatsächlich als Dolmetscherin anfing zu funktionieren.
Aber es ist ja auch mit Vertrauen verbunden, ne?
Ja,
das ist ja die Einzige, die dann sozusagen Hüterin des Wissens ist. Was der eine sagt, da kann sie ja was dazu dichten. Insofern muss ja dann schon was passiert sein da.
Ja, also in der Hinsicht, also sie fand den Katholizismus viel, viel besser, als 1500 Göttern zu dienen. Und auch im Reiche der Azteken wurden ja auch gerne Jungfrauen geopfert und also es gab ja immer Opfergaben an die Götter. Und sie konnte mit dem Katholizismus mehr anfangen und fühlte sich dem tatsächlich auch verbunden. Mhm. Und den Spaniern, weil sie, und das hast du tatsächlich auch gut gesehen, auch wenn das in einem anderen Kontext war, aber sie wurde von den Spaniern deutlich besser behandelt.
Ja.
Als von ihrem eigenen Volk.
Mhm.
So. Und so kam es, dass Malinche dann übersetzte und zwischen Nahuatl und Maya, der wichtigsten Sprache des Aztekenreiches, unter Moctezuma II. Mhm. Und Cortés-Dolmetscher, wie gesagt, übertrug Maya ins Spanische, sodass Maya für Übersetzung aus Nahuatl ins Spanische vorübergehend als Relais-Sprache fungierte. Sie lernte aber in relativ kurzer Zeit auch Spanisch. Und so bedurfte es dann auch nicht mehr die Hilfe des Aguilars. Der Indio teilt mit, Marina übersetzt, Cortés diktiert und der Schreiber schreibt nieder. Also so heißt es in einem zeitgenössischen Schriftstück. Und Malinche avancierte auf diese Weise von einer versklavten Gespielin der Spanier zu einer Sprachdienstleisterin auf höchster diplomatischer Ebene. Und es gibt wirklich diverse Abbildungen, wo sie auch teilweise alleine übersetzt. Also es gibt Bilder, da steht sie neben Cortés und die Völker drumherum und auf der anderen Seite dann die Soldaten mit den Pferden. Man darf auch nicht vergessen, Pferde kannten die Azteken damals gar nicht und hatten sehr, sehr große Angst auch vor den Pferden. Das steht aber meistens nirgendwo. Das hatte ich irgendwann mal im Geschichtsunterricht gehabt und dachte, aha, das ist ja spannend.
Oh, wow, wusste ich auch
ja,
nicht.
Genau,
aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals die Azteken durchgenommen hätten, ehrlich gesagt. Das ging dann an mir vorbei. Also da habe ich so Blindspots.
Ach, macht ja nichts. Also ja.
Aber das, jetzt sind wir ja hier. Jetzt lerne ich ja wieder genau. Ein bisschen dazu. Voll gut.
Ja. Und sie wurde während des Eroberungskrieges aufgrund ihrer Nähe zu Cortés und wegen ihrer herausragenden Funktion von den Spaniern mit höchstem Respekt, und da kam nämlich das Doña dann auch ins Spiel, Doña Marina, behandelt und bewundert. Und das Paar, also die beiden, Cortés und sie, wurden dann auch intim miteinander, bildeten ein Duett, das oft Eloquenz und Subtilität, Erbarmen und Bedrohung, Raffinesse und Brutalität zu kombinieren wusste. Und
daher dann auch, also es geht ja um die Eroberung auch ihres eigenen Landes, daher auch diese Sicht auf sie als Verräterin,
ja,
ne? Weil sie eben mit den Spaniern paktiert hat oder auch paktieren musste. Du hattest es ja vorhin gesagt. Ja. Sie ist keine Verräterin, sie hat halt das gemacht, was sie machen musste und hat dadurch, aber ist dadurch ja auch avanciert. Sie war von den eigenen Leuten als Sklavin weggegeben von ihrer eigenen Mutter. Und hier gelangte sie nun zu Einfluss und Größe und auch Wertschätzung und irgendwie, aha, verstehe. Mhm.
Genau. Also wegen ihres vertrauten Umgangs mit den Unterdrückern und ihrer Zugehörigkeit zur Führungsklique der Spanier wurde sie als Verräterin an ihrem eigenen Volk betrachtet. Mhm. Und die Fähigkeit Malinches, Cortés bei der Verständigung mit der autochthonen Bevölkerung zu helfen, war von entscheidender Bedeutung bei der Eroberung Mittelamerikas. Mhm. Nur so war es den Spaniern möglich, zunächst freundschaftliche Beziehungen zu den Repräsentanten von Moctezuma II aufzubauen, Geschäftsverhandlungen zu führen, Gegner bei Bedarf einzuschüchtern und Allianzen mit Häuptlingen im aztekischen Herrschaftsbereich zu schmieden, die ebenfalls Moctezuma bekämpfen wollten.
Okay, nochmal kurze Erinnerung. Moctezuma ist der Herrscher der Azteken, über das Reich der Azteken. Okay.
Ja, Moctezuma bedeutet auf Nahuatl, er schaut finster drein wie ein Fürst.
Sorry. Ja. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade lache, aber
die haben immer so lustige Bedeutungen. Mhm. Ja, Malinche überzeugte ihre Landsleute davon, Bündnisse mit den Spaniern einzugehen und sich zum Katholizismus bekehren zu lassen. Mhm. Und sie schwärmt in der Tat von dem Katholizismus. Und sie sei angeblich froh gewesen, der heidnisch-primitiven Kultur ihrer Vorfahren entronnen zu sein und sich der spanisch-europäischen Kultur zugewandt zu haben. Das klingt ein bisschen sehr danach, wie der Eroberer glorifiziert, ne?
Ja.
Und sie hat extremes diplomatisches Geschick wohl auch aufgewiesen. Also ist ja auch ein wahnsinniger Vertrauens, wie du schon sagst, Vertrauensbeweis, sie da wirklich machen zu lassen und sie verhandeln zu lassen. Ne? Mhm. Und sie hat Verhandlungen dem Blutvergießen vorgezogen. Und es heißt, dass ohne ihre Begabung die Eroberung des Aztekenreichs deutlich blutiger und zerstörerischer und vor allem langwieriger geworden wäre. Mm. Und
immerhin, also.
Ja, Cortés selbst hat sie in Briefen nie erwähnt, also wenn er Report schicken musste zurück ins Heimatland. Dafür aber auch ein Untergebener, der auf sie wies, und er hat sie wohl einmal in einem Satz erwähnt und gesagt, nach Gott verdanken wir die Eroberung des neuen Spaniens der Doña Marina.
Mhm.
Und aber
krasse,
er hat
Doppelbedeutung, ne? Also das ist ja schon, wow.
Ja.
Ich beginne langsam zu verstehen, warum sie uns vorgeschlagen wurde, wobei natürlich auch eine extrem umstrittene Person, laut Geschichtsschreibung und aber es geht ja noch weiter.
Ja, also sie hat auch sehr gut, also dadurch, dass sie die Kulturen sehr gut kannte, hat sie ihn auch in der Hinsicht beraten, was man macht oder welche Strategie man fährt. Ne? Also sie hat die Mentalität und die Religion sowie die sozialen und kriegerischen Sitten ihrer Landsleute erklärt. Sie war Sekretärin, Nachrichtenübermittlerin und Beraterin auf diplomatischem Parkett. Und dann hat sie zum Beispiel auch mal also als Spionin gewirkt und berichtete Cortés von einem Komplott, das die Schloluteken schmiedeten. Mhm. Und deswegen gilt sie aus diesem Grund auch als Anstifterin zum Massaker von Cholulas, bei dem Tausende von Einheimischen auf hinterhältige Weise abgeschlachtet wurden. Vor allem nach diesem Gemetzel entstand die Legende von ihr als Verräterin. Mhm. Sie wird auch mit dem Mord am Häuptling Cuauhtémoc in Verbindung gebracht. Es heißt, sie habe Cortés darüber informiert, dass dieser sich mit anderen Stammesoberhäuptern verbündet habe, um einen Aufstand anzuzetteln. Und sie ist übrigens nach dem Fall von Tenochtitlan, also sie war schwanger und hat ihm dann einen Sohn geboren, also Cortés, der nach Cortés Vater auf den Namen Martin getauft wurde. Und sie soll zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein.
Der wurde ihr ja genommen, ne? Sie hat ja ihn nicht gesehen. Also der wurde ihr weggenommen. Der sollte getrennt von ihr aufwachsen.
Stimmt, genau. Mhm. Dann gibt es noch eine Quelle, die sagt, dass die Ehefrau von Cortés in Neuspanien, also so wurde dann Mittelamerika genannt, Neuspanien, eintraf und auf mysteriöse Weise einen Monat später starb.
Mhm.
Und ja, hier und da, es gibt so und so. Die nächsten sagen wieder, die andere war, also sie ist eigentlich in Spanien geblieben, aber gut. Malinche soll eine attraktive Frau gewesen sein und er sei ihr aber überdrüssig geworden und so hat er sie dann zur Heirat mit einem seiner militärischen Führer, dem Leutnant Juan Jaramillo, freigegeben. Und das Paar bekam noch eine Tochter, die den Namen Maria Jaramillo, also Jaramillo geschrieben.
Mit X, ne?
Nee, mit J.
Ach so, okay. Mhm.
Ja, der ist wie ne, unterschiedliche Quellen. Und dann, was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, und sie ist die erste Frau, die Mischlingskinder, also der Begriff ist fatal, das weiß ich, aber gemischte, die erste Frau, die Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Herkünften geboren hat. Also,
verstehe. Ja. Es gibt vielleicht noch eine kleine nette Geschichte, was die Versöhnung mit ihrer Mutter bzw. dem Bruder angeht. Mhm. Und zwar habe ich da was gefunden, dass sie, also da war sie ja nun eine der mächtigsten Frauen, wenn nicht sogar die Neuspaniens und hatte da eben diesen großen Einfluss auf Cortés. Und da hat sie im Jahre 1523, ist überliefert, sich mit ihrer Mutter und ihrem Bruder mal wieder getroffen. Und die hatten natürlich Wahnsinnsangst, dass sie das ausnutzen würden, dass sie sich jetzt nun rächen würde an Mutter und dem Bruder, der dann ja nun das Erbe angetreten hat. Aber sie hat ihnen verziehen. Also zumindest was die Ursprungsfamilie von Malinche angeht, gibt es da noch ein kleines Happy End. Ansonsten, ja,
ja die bewegt. Vergebung, ne?
Ja, ja, genau. Mhm.
Also wenn in der heutigen Zeit jemand dich charakterisieren würde mit Malinchista, dann bedeutet das im heutigen mexikanischen Sprachgebrauch, dass du alles Ausländische bevorzugst und die Kultur deines eigenen Landes gering schätzt. Also Ausländerfreund bist du dann.
Okay. Was ja nicht heißt, dass man als Ausländerfreund, wenn man diesen Begriff in Deutschland benutzt, dass man dann nicht, dass man deutschfeindlich ist. Aber das Malinchista bedeutet Hinwendung zum Äußeren, Abwendung vom Inneren, kann man vielleicht so übersetzen.
Ja, genau. Und dann gibt es noch den mexikanischen Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Octavio Paz von 1914 bis 1998 gelebt, der in Malinche auch, also ein Opfer der Umstände, ein Sinnbild der indigenen Stämme, die von den Spaniern zunächst fasziniert waren und dann verführt und nicht nur im übertragenen Sinn vergewaltigt wurden.
Was lernen wir aus der Geschichte von Malinche? Man ist auch immer ein bisschen, also sie hat sich den Umständen angepasst, sie war sehr klug, sie hat schnell gelernt, sie hat, ne, sie ist verstoßen worden von der eigenen Familie, hat da entsprechend auch eine Geschichte, also ich überpsychologisiere jetzt gerade und trotzdem daraus eine Stärke gewonnen, das Beste daraus zu machen, so und all diese kulturellen Umstände, die dazu da drumrum waren, ne, haben dazu geführt, auch bis heute, dass sie sehr umstritten ist und trotzdem ja noch eine zentrale Figur in der Geschichtsschreibung als, ich sage es mal, lapidare Dolmetscherin und Geliebte und Sklavin auch, zu erhalten.
Auch, also sie, ne, also es gibt ja, der vorletzte Satz auf Wikipedia zum Beispiel sagt, Malinches schillernder Lebenslauf ließ sie in Folklore und Legenden Mexikos eingehen. So führen viele Orte Mexikos jährliche Malinche-Tänze auf. Auch die Figur der La Llorana, der Weinenden, deren Geist ruhelos in den Straßen von Mexiko-Stadt umherirrt und um ihre Kinder weint, wird häufig mit Malinche verbunden.
Mhm. Und, ja, auch eine tragische Vulkan. Figur. Mhm.
Ja, natürlich. Mhm. Also eine tragische Figur und trotzdem hat sie, also, ja, welcher Sklave wünscht sich nicht, irgendwie Einfluss zu bekommen?
Ja, das sind die Umstände auch nicht richtig, halt, ne?
Aber genau. Ja. Ich finde sie also wahnsinnig beeindruckend, eine wahnsinnig starke Persönlichkeit und auch total spannend, welche Kriegsstrategien sie hatte. Ne? Sie hat zum Beispiel auch, es gab ja auch Spione bei den Spaniern und die hat sie dann identifiziert und dann zu Cortés gesagt, pass auf, das Volk muss Respekt haben vor dir und du schickst die jetzt mit abgehackten Händen zurück, damit sie Respekt vor dir haben. Ganz furchtbar, aber wie kommt so jemand da drauf? Ja? Also sie hat, das waren ja die Azteken, wie schon gesagt, Opfergaben, und es war denen auch egal, ob da jetzt ein Mädchen, das gerade knapp 13 geworden ist, eine heilige Jungfrau, dass es geopfert wird für einen Gott, das war dann halt so. Das Menschenleben zählte da offensichtlich nicht so viel. Und wenn man sich diese ganzen Zusammenhänge anguckt, dann versteht man, oder verstehen wir, warum sie so gehandelt hat, und dass es wahnsinnig erstaunlich ist, was sie da alles beigetragen hat.
Und vielleicht auch ganz simpel gesagt, es gibt immer verschiedene Perspektiven auf eine Geschichte einer Person. Ne? Ich muss jetzt gerade wieder an ganz andere Frau, aber wir hatten vorhin oder noch einen Austausch dazu, Monica Lewinsky, weil ein Freund von uns, Grüße gehen raus an Robo, die Folge sich angehört hat und uns Feedback dazu gegeben hat, und da fiel mir nochmal wieder auf, ne, auch wie kontrovers so eine Person auch heute noch, ne, ist.
Absolut.
Ist vielleicht, der Vergleich hinkt da jetzt vielleicht, aber die Wahrheit ist irgendwo dazwischen, und zumal hier ja auch so viele Jahrhunderte da dazwischen liegen, aber was sozusagen in der Geschichtsschreibung noch weitergetragen wird und welche Rolle sie heute noch hat, das ist total spannend und interessant zu sehen.
Genauso wie Margaret Thatcher. Es gibt so wenig Frauen, die im Krieg aktiv benannt wurden. Der Krieg wird irgendwie häufig mit Männern assoziiert, weil die Geschichtsschreiber das einfach so definiert haben. Und deswegen,
das war ja auch so, Männer haben Krieg geführt, Frauen ja nicht, also wenig. Es sei denn, sie waren Königinnen. Königin Elisabeth I.
Oder hieß sie La Malinche.
Oder La Malinche. Wobei sie ja auch nicht, sie ist ja nicht aufs Pferd gestiegen und hat das Schwert gezückt wie
Jeanne d'Arc. Das war die Jungfrau von Orion.
Genau. trotzdem, zur Kriegsführung gehört ja nicht unbedingt nur eine Waffe in die Hand nehmen und auf Leute schießen oder Leute abstechen, sondern auch, wie du sagst, die ganze Strategie dahinter. Und da kann man sie dann vielleicht also doch als Kriegerin sehen. Ja, Wahnsinn. Toll, auch nochmal einen Einblick zu haben, auch in einen ganz anderen Kulturkreis, der mir persönlich so noch sehr fremd ist. Aber dafür ist dieser Podcast auch da, dass wir diesen Blick mal wagen und nicht immer nur popkulturelle Menschen aus dem Hier und Jetzt vorstellen, die natürlich auch ganz spannend und interessant sind, aber auch historische Figuren mal dabei. Insofern, ja, vielen Dank für den Vorschlag an Claudia und an dich, liebe Kim, fürs Vorstellen. Ich habe wieder viel gelernt.
Wen stellst du mir nächste Woche vor, liebe Katrin?
Das ist noch nicht ganz klar. Wir nähern uns Weihnachten. Wir haben verschiedene Ideen, ich auch, aber lasst euch ein bisschen überraschen.
Cool, ich bin auch gespannt. Dann macht's gut, ihr Lieben da draußen.
Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht unterkriegen von irgendwelchen Zahlen oder Viren oder was auch immer. Genau, ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir noch viel Spaß beim Auspacken deiner Kartons, beim Ankommen in deinem neuen Zuhause. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.